Ja, ich hatte ja schon mal erzählt, ich versuche einmal im Jahr durch die Bibel durchzukommen. Und ja, fürs Neue Testament gibt es einen Bibelleseplan. Und in den nächsten, also ich weiß gar nicht, ob heute oder morgen der erste Tag ist, da ist das Lukas-Evangelium dran. Und ich habe so, meine Erfahrung ist, wenn man so ein bisschen anstreicht und unterstreicht in der Bibel, dann fällt das leichter zu lesen, dann ist es auch interessanter. Und für das Lukas-Evangelium habe ich so einen kleinen Zettel gemacht. Oben steht ein bisschen was drauf, Hintergrund des Buches. Und hier unten, da ist ein Vorschlag, was man unterstreichen kann. Drei Farben, damit man das besser versteht, damit man da besser reinkommt. Lukas Evangelium, und da habe ich gedacht, wenn das so der Anfang ist, dann will ich euch mal ein bisschen über das Lukas Evangelium erzählen. Ich lese mal die ersten vier Verse vor, Lukas Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Da schreibt Lukas: Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Lukas, das war ein Arzt. Und auf der zweiten Missionsreise des Paulus haben die sich irgendwie getroffen, irgendwo da hinten in Mysien, das ist eine Gegend in Kleinasien. Und in der Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte fängt an wie ein Bericht und irgendwann im 16. Kapitel ändert sich das. Da ist das nicht irgendein Bericht, sondern da ist es ein Augenzeugenbericht. Lukas war ab dem Zeitpunkt dabei. Und irgendwo taucht das Wort wir auf. Es war nicht nur Paulus, der da gereist sind, sondern wir sind gereist. Lukas war dabei. Lukas war mit dabei, auf den weiteren Reisen, war auch in Rom dabei. Und Lukas bekommt von Paulus das Zeugnis oder ja, die Beschreibung der geliebte Arzt. Wenn wir im zweiten Korintherbrief lesen, was der Paulus alles durchgemacht hat, er ist gesteinigt worden, er ist gepeitscht worden und dies und jenes. Wir wissen, in der einen Nacht in Philippi war er im Kerker geschlagen. Ja, da braucht man schon mal einen Arzt. Und der Lukas hatte sich wohl sehr um ihn gekümmert. So, und der Lukas, das war kein Hebräer. Das war, wir wissen gar nicht, wo er genau herkam. Das ist irgendwie nicht so wichtig. Wichtig war, dass er mit Paulus unterwegs war und dass er genau erkundigt hatte, was da passiert war in Jerusalem, in Nazareth und in der Umgebung in Israel. Das ist wichtig. Aber er ist wohl der einzige Schreiber in der Bibel, der nicht Hebräer war. Und er schreibt ganze 52 Kapitel und das sind etwa, naja, etwas weniger als 5%. Also für die Bibel wichtig. Und ja, ganz am Anfang schreibt er, viele haben schon Berichte geschrieben. Jetzt schreibe ich auch noch einen. Ja, ist das denn nötig? Wenn schon so viel da ist, muss ich dann noch extra was machen? Wir reden immer davon, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Aber Lukas hat es einfach gemacht. Es waren schon viele Berichte da und er schreibt, das waren Augenzeugen, die es mit ihren Augen gesehen haben, die haben es aufgeschrieben, beispielsweise Matthäus oder Markus, die haben es gesehen, die haben es aufgeschrieben. Warum muss denn dann noch ein Bericht sein? Ja, wenn wir das gewesen wären, wir hätten vielleicht ins Bücherregal gegriffen, das Buch, den Bericht von den anderen rausgeholt und hätten das dann verschickt an den Theophilus oder an unseren Freund, unseren Bekannten, der da Fragen hat. Aber Lukas macht das nicht. Lukas schreibt, auch ich habe etwas aufgeschrieben. Und ich habe sorgfältige Erkundigungen eingezogen. Naja, sorgfältige Erkundigungen, er war Arzt. Er war, ich sage jetzt mal, Wissenschaftler. Er hatte studiert und er wusste, dass es genau sein muss. Meine Mutter wollte auch immer gern, dass ich Arzt würde, aber ich bin Landwirt geworden, Agraringenieur. Und ich denke, das ist ein Segen für viele Menschen, weil ich ganz einfach nicht so sorgfältig bin. Ich bin nicht so sorgfältig. Nö, bin ich eigentlich nicht. Aber der Lukas, der kannte sorgfältige Arbeit. Er musste sorgfältig vorgehen. Ja, wir haben uns heute Morgen gerade unterhalten. Eine Bekannte, die hatte eine Brust-OP, Krebs. Und die Operation ist gut verlaufen. Ich meine, niemand ist unfehlbar. Auch Ärzte nicht. Wenn jemand Kuchen backen, geht auch mal was schief. Aber, ist doch so, nicht? Aber bei der Arbeit geben die sich Mühe und das kennen die und das machen die und dann sind die sorgfältig und genau so ist Lukas vorgegangen bei den Erkundigungen. Er hat sorgfältig recherchiert und er hat, ich weiß gar nicht, warum er so sorgfältig war. Vielleicht war das so, da hat ihm jemand erzählt, du, der Jesus von Nazareth, das ist ein ganz toller. Und da hat er gedacht, Moment, der Sache muss ich auf den Grund gehen. Ich muss erstmal Nachforschungen einziehen. Vielleicht war das so. Vielleicht war er auch begeistert und dann hat er gesagt, ich muss das jetzt ganz gründlich wissen. Alles muss ich gründlich wissen. Wir wissen nicht, wie das war bei Lukas. Aber wir wissen, dass er viele Leute befragt hat, die bei Matthäus und bei Markus nicht zu Wort gekommen sind. Und wir lesen bei Lukas ein paar Geschichten, die nur bei Lukas stehen. Und es ist wahrscheinlich, dass Lukas ein gutes Verhältnis zu Maria hatte, der Mutter unseres Herrn Jesus. Und deshalb wusste er, dass Maria die Elisabeth und den Zacharias besucht hatte. Und wie es dazugegangen war, das wusste Maria. Markus und Matthäus, die haben aufgeschrieben, was sie erlebt haben, nicht was ihr Maria erlebt hat. Und so hat der Lukas viele Dinge uns überliefert, die sonst nirgends geschrieben stehen. Und eigentlich müssen wir dankbar sein, dass er nicht einfach ins Regal gegriffen hat und dem das Buch geschickt hat, den Bericht von irgendwelchen anderen, sondern dass der Lukas sorgfältig vorgegangen ist und sich sorgfältig erkundigt hat. Und jetzt lesen wir etwas, so habe auch ich es für gut empfunden, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundigt habe, es für dich Jawohl, er hat es für den Theophilus gemacht. Für den, an den er den Bericht schickt, für den hat er das gemacht. Auch hier wissen wir wieder nicht, warum. War das vielleicht, wir wissen nicht einmal, wie alt er war. War Theophilus vielleicht ein alter Mann, sein Professor, der Medizinprofessor vom Lukas, wissen wir nicht. Oder war es ein Jüngerer, der mal irgendwie wie Nikodemus zu dem Herrn Jesus mal zu Lukas gekommen ist und nachgefragt hat? Wir wissen es nicht. Aber für diesen Theophilus, Lukas schreibt, hochgeehrter Theophilus, er hatte also Achtung vor dem, hat ihm Respekt entgegengebracht. Wir wissen nicht, ob Lukas das aus Dank gemacht hat oder weil er den sehr geachtet und geschätzt hat oder weil er ihn geliebt hat, weil er es ihm etwas Gutes tun wollte, weil er ihn mochte. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, warum er das gemacht hat, aber er hat es für den Theophilus gemacht. Und Gott hat quasi diese Beziehung, die der Lukas zu dem Theophilus hatte, gebraucht, damit der Lukas etwas macht, etwas Neues macht, etwas Frisches macht, etwas macht, was sorgfältig erkundet ist, was über das, was die anderen geschrieben haben, hinausgeht. Das war der Motor. Und er hat es in guter Ordnung aufgeschrieben. Das ist so, ja. Wenn man so eine Doktorarbeit schreibt, dann überlegt man sich Gliederung und so weiter. Und das muss wie aus einem Guss sein. Ja, und zum Schluss macht man sich dann noch besondere Gedanken bei der Danksagung. Da steht dann auch ganz viel drin, nicht? Die Widmung vorne und die Danksagung, die sagen ganz, ganz viel über den Schreiber aus. Das ist so, das, ja. Also wenn ich so Arbeiten in die Hand kriege oder auch die alten von Kollegen oder Diplomanten, dann gucke ich erstmal bei Danksagung und vorne, da steht schon mal viel drin. Der Lukas hatte das in guter Ordnung alles aufgeschrieben. Wahrscheinlich war das alles schön chronologisch. Und wenn wir das Evangelium lesen, er fängt ganz vorne an, bei dem Zacharias und der Elisabeth. Das fand er wichtig. Das fand er wichtig zu schreiben, dass Johannes der Täufer angekündigt und geboren wurde und dass Johannes der Täufer und der Herr Jesus sich schon vor Geburt getroffen haben in den Leibern ihrer Mütter und dass das Auswirkungen hatte. Und dann hat er noch so viel anderes geschrieben, alles ganz genau. Und er hat von den Hirten geschrieben, Matthäus schreibt von den Königen, die an der Krippe oder an der Wiege Jesu waren. Lukas schreibt von den Hirten. Und Lukas schreibt auch ganz häufig, Maria behielt es in ihrem Herzen und bewegte es in ihrem Herzen. Also das hatte er miterlebt, als Maria ihm das erzählt hat. Also Lukas hat das Evangelium sorgfältig recherchiert. Er hat es für diesen hochgeehrten Theophilus aufgeschrieben. Und er hatte das in guter Ordnung mit Konzept gemacht und hatte sich Mühe dabei gegeben. Und er hatte eine Absicht dabei. Er hatte eine Absicht. In Vers 4 heißt es, damit du sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Damit die Lehre, in der er unterrichtet war, der Theophilus, sicheren Grund hatte. Sicherer Grund ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn man ein Haus baut, muss das ein sicherer Grund sein. In der letzten Woche haben wir bei uns im Museum auch ein Fundament gemacht. Das ist ein Fundament für ein kleines Fachwerkhaus. Die Maße sind 2,5 mal 3 Meter, aber es hat ein Fundament. Wir haben uns vorher im Vorhinein unterhalten, wie das Fundament sein soll, Streifenfundament oder Punktfundament. Ich dachte mal nicht so viel, das ist nur 2,5 mal 3 Meter, Punktfundamente reichen, dann hatten wir uns geeinigt auf 10 Punktfundamente, aber der Verantwortliche, der das mit den Jugendlichen gemacht hat, der fand, wir brauchen ein sicheres Fundament. Wir machen Streifenfundament und zwar 25 Zentimeter breit und etwa 80 Zentimeter tief. Meine Güte, was ein Fundament. Ja, sagt er, wenn der Frost kommt, nicht, und das hebt, also wir müssen auf frostfreiem Grund sein, dann passiert nichts. Fundament ist wichtig. Fundament ist wichtig. Und auch die Lehre muss sicheren Grund haben, muss sicher gegründet sein. Und in der Bibel steht manchmal ein anderes Wort, da steht nicht Fundament, sondern Wurzel, damit ihr verwurzelt seid. Ja, früher wurde nicht so gebaut, vielleicht auf den Dörfern nicht so, dass tolle Fundamente gegründet wurden. Da haben die Leute das Bild vom Baum, von der Pflanze und der Wurzel besser verstanden. Die Bäume brauchen Wurzeln. Und es gibt, die müssen standhaft sein, standfest sein. Und da gibt es zwei Arten von Wurzel, einmal die Flächenwurzel und einmal die Tiefenwurzel. Aber man muss verwurzelt sein, damit, wenn Wind kommt, der Baum nicht umfällt. Möglichst nicht, das würde Schaden geben. Und auch der Herr Jesus möchte, dass wir verwurzelt sind, dass wir fest verbunden sind mit dem Grund, mit der Lehre, wo wir drin sind. Ja, ich weiß, Siegfried, du bist nicht von hier. Du bist in Schlesien geboren, warst lange Zeit Wittenburg, aber jetzt bist du seit über 50 Jahren hier. Bist du hier verwurzelt?
Ja.
Das kommt mit der Zeit. Ja, Dietland, du bist Zeit deines Lebens hier gewesen. Du bist hier verwurzelt, nicht? Groß woanders gewesen, weiß ich nicht, Lehre oder sowas? Nee. Gut, ordentliche Mecklenburgerin, prima. Verwurzelt, genau. Und dann weiß man, kennt man die Bäume, die Wege, die Straßen. Ich dachte auch, ich wäre verwurzelt in meinem Heimatdorf. Ich kenne ganz viele Geschichten aus dem Dorfleben. Meine Mutter kommt vom Dorf und etliche Jahrhunderte war die Familie nur im Dorf. Und dann bin ich irgendwann mal gegangen und wollte den Weg so über den Berg rüber von der Schule zum Sportplatz. Und ich habe das nicht mehr gefunden. Es ist so viel verändert worden. Es hat sich so viel geändert. Und meine Verwurzelung, die hat sich ein bisschen gelockert. Aber es kommt drauf an, und das will der Lukas hier sagen, lieber Theophilus, es ist wichtig, dass du verwurzelt bist in der Lehre. Und du musst wissen, das warum und wieso. Und es ist gut, wenn du weißt, was der Jesus gemacht hat, an den du glaubst. Wenn du weißt, was seine Lehre ist, wenn du ihm folgst, das ist wichtig. Und deshalb schreibe ich dir. Wisst ihr, und ich finde das so sagenhaft, da hat der Lukas an den Theophilus gedacht. Und wir sind jetzt hier 1900 Jahre und noch mehr später und unterhalten uns über das, was Lukas an den Theophilus geschrieben hat. Ist das nicht klasse? Gott hat das, was der Lukas aus Ehrfurcht oder Dankbarkeit oder aus Liebe für den Theophilus gemacht hat, das gebraucht er auch heute noch. Das ist sagenhaft. Ich war mal in einer Firma, da genau, es ging um Vertrieb, um Verkaufen, und dann waren immer so ein bisschen Motivationsimpulse, sag ich mal. Und naja, wenn man im Vertrieb ist, da muss man dranbleiben, nicht? Und da sagte irgend so ein neuartiger Philosoph, der sagte: Alles, was ihr für andere tut, zahlt sich irgendwann aus. Alles, was wir für andere tun, zahlt sich irgendwann aus. Seht ihr, und beim Lukas ist das so in ganz vielfältiger Art und Weise. In so einer tollen Weise. Also ich weiß gar nicht, in wie vielen Sprachen das Lukas-Evangelium schon übersetzt worden ist, ob das 3000 sind oder nur 2900. Aber das, was Lukas da gemacht hat, dieses Gute, das ist hinausgegangen in die Welt. Und dann gibt es noch die eine Frau, die dem Herrn Jesus die Füße gesalbt hat. Und die mit dieser tollen, teuren Salbe, der Geruch füllte das Haus. Und dann sagen die Jünger: Was soll denn das? Das ist doch Geldverschwendung. Das ist so teuer, man kann das doch für die Armen. Und da sagt der Jesus: Das, was sie getan hat, von dem wird auf der ganzen Welt berichtet werden. So ist das manchmal. Das, was wir für den Herrn Jesus tun, das ist ihm wertvoll. Und manchmal gebraucht er das bis an die Enden der Erde. Etwas ganz Tolles, das kann Gott tun. Das kann Gott tun. Genauso das kleine Schärflein der Witwe. Die anderen haben gedacht: Meine Güte, schon wieder Kupfer im Opferstock. Ich war auch ein paar Jahre Gemeindekassierer. Ich habe dann immer, ich habe immer einen Euro genommen, das Kleingeld weg, den Euro hingelegt. Dann musste ich nicht so viel rechnen, ne, bei der Buchführung. Aber dieses kleine Kupferstück der Witwe, von dem reden wir heute noch. Ja. Aufschreiben und erzählen für andere. Wisst ihr, dieser Wunsch, das mal aufzuschreiben, das hat Gott benutzt. Und ich finde das immer wertvoll. Ich finde das so wertvoll, von anderen zu hören, was sie mit dem Herrn Jesus erlebt haben. Das ist wichtig, dass wir das mal weitererzählen. Oder mal aufschreiben. Aufschreiben für andere, damit Gott das dann gebrauchen kann. In Elbingerode, das ist bei Wernigerode, bei den Schwestern. Und was die so erlebt haben, sagenhaft. Da war eine Frau, die ist als Hebamme nach Brasilien, und dann hat die geschrieben, was sie so erlebt hat. Sie schreibt, preis Gott, 2000 Geburten und nicht eine Komplikation, beziehungsweise nicht ein Kind verloren. Und dann schreibt sie irgendwann: Da kommen Leute bewaffnet ins Haus und sagen, du musst jetzt mitkommen. Und dann haben sie die mitgenommen, irgendwo in Urwald. Und warum? Weil eine Gangsterfrau auf dem Bett lag und vom Gebären war. Und sie sollte helfen. Solche Sachen hat die erlebt. Oder sie schreibt: Ich habe so vielen geholfen und irgendwann habe ich mir, dumme Sache, zwei Unfälle, beide Hände, ich konnte die nicht mehr gebrauchen. Die waren im Verband. Und dann schreibt sie: Im Nachhinein habe ich da sehen können, wie das die Leute berührt hat. Ganz viele Leute haben davon gehört und die sind weite Strecken gefahren, um mir was Gutes zu tun. So ist das. Und das begeistert mich. Leute, die für Jesus sich einsetzen, die bewirken etwas und die sind gesegnet. Und schön, wenn das weitergegeben wird. Von Generation zu Generation. Ja, wenn die Kinder mal da sind, dann versuche ich auch so ein bisschen was weiterzugeben von dem, was so Familiengeschichte ist. Und wichtig ist, dass wir weitergeben, was wir mit Gott erlebt haben. Vielleicht für Enkel oder für Urenkel oder das ist gut und wichtig und wertvoll. Das ist wertvoll. Genauso wie das für uns wertvoll ist, dass wir das Lukas-Evangelium haben, so ist es auch für unsere Kinder und Enkel wichtig, dass sie hören, was wir erlebt haben mit dem Herrn Jesus. Das ist gut. Schreiben wir das ruhig mal auf. Das ist gut. Ich meine, ich bin ja auch so einer wie Lukas. Nicht, dass ich Arzt wäre, das haben wir schon geklärt. Aber ich bin ja im Museum und ich rede mit ganz vielen Leuten über das, was sie erlebt haben, und das schreibe ich auf. Das schreibe ich auf. Und manche sagen, ach meine Güte, das haben doch alle erlebt damals. Jawohl, damals haben das alle erlebt. Aber heute sind die Zeiten ganz anders. Heute ist das für die Kinder, beispielsweise DDR, die Kinder kennen das nur vom Hörensagen und die leben im Jetzt und hier und heute. Das ist unvorstellbar, was damals war. Das ist für die Kinder unvorstellbar. Insofern ist es wichtig, dass wir das mal aufschreiben. Und das, was wir damals erlebt haben mit dem Herrn Jesus, mit Gott, das ist wichtig. Die Zeiten ändern sich. Und es ist wichtig, dass die Kinder und Enkel oder Urenkel mal hören, was oder wie das Leben mit Gott aussieht. Und ich habe jetzt gesagt, dass Lukas so einige Sachen schildert, die nirgends anders vorkommen. Und da möchte ich euch noch mal ein paar Kostproben geben. Wie gesagt, der Lukas war Arzt und hat sich um Menschen gekümmert. Er wollte für Menschen da sein, er wollte Menschen dienen, er wollte Menschen gesund machen, er wollte, dass Menschen gut leben können. Und deshalb hat er sich interessiert für Menschen. Und ich will euch eine Geschichte vorlesen, kennt ihr alle, aber das schreibt nur Lukas. Lukas 2. Und siehe, es war ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Steht nur bei Lukas. Menschen haben gewartet auf den Messias. Und Maria und Josef haben gemerkt, dieses Kind ist was ganz Besonderes, weil Simeon im Tempel war und auf sie zukam. Also so viel Zufall gibt es nicht, war auch kein Zufall. Er war gedrängt worden, in den Tempel zu gehen, genau zu dieser Zeit. Und er hat genau gewusst, das ist er. Es sind ja viele Kinder geboren worden. Und vor 8 Tagen damals, nicht? Und es war nicht nur ein Kind da, aber Simon wusste, das da hinten, das ist der Messias. Und er nimmt ihn auf den Arm. Und dann fühlt er das Glück, den Heiland, den Messias zu sehen. Davon berichtet Lukas. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Zeugen. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Und sie war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ja, nicht nur einer war da im Tempel, sondern 2. Und wieder Lukas ganz speziell, er hat nachgeforscht, sie war 84 und war 7 Jahre nur verheiratet, alles so Details, nicht? Aber da muss man die Gabe zu haben, da muss man, ja, das muss man vielleicht gelernt haben oder man hat die Gabe dazu, genau hinzugucken. Und eins muss ich noch lesen, das ist in Lukas 19. Lukas redet den Theophilus an mit hochedler oder hochgeehrter Theophilus. Wahrscheinlich hatte der auch ein bisschen Geld, deshalb spielt Geld eine große Rolle im Lukas-Evangelium. Es ist gut und wichtig, wenn wir das Geld gut einsetzen. Wenn wir das Geld gut einsetzen. So, und da lesen wir von einem: Und der Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war Oberer, der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Beim Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es 4-fach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ja, ich frage mich immer, wie konnte der Zachäus das machen? Die eine Hälfte hat er weggegeben, einfach für die Armen. Und von dem anderen hat er gesagt, 4-fach will ich weggeben, zurückgeben, das, was ich Unrecht genommen habe. Und das, was er Unrecht genommen hat, das war sicherlich mehr als die Hälfte seines Besitzes. Oder? Ich weiß es nicht, aber es ist anzunehmen, nicht? Und der hat doch seinen ganzen Besitz weggegeben. Aber das interessiert ihn nicht. Ihn interessiert der Jesus. Und der Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Seht ihr, und deshalb war es wichtig, dass auch Lukas noch einen Bericht schreibt. Weil Gott wollte, dass wir Simeon und Hanna und auch Zachäus kennenlernen. Wir sollen wissen, Gott möchte, dass wir wissen, wie froh der Simeon und die Hanna geworden sind, als sie den Herrn Jesus gesehen haben. Und Gott wollte, dass wir wissen, dass dem Heil widerfährt, der den Herrn Jesus bei sich einkehren